HR Info. Die Story.
Mit Liane Stahl. Mehr als 1600 mutmaßliche Täter und über 3600 Fälle in den vergangenen rund 70 Jahren. Das sind die Zahlen einer Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, die Ende September vorgestellt wurde. Seitdem erschüttert das Thema sexueller Missbrauch die katholische Kirche, aber nicht nur die. Auch die evangelische Kirche kündigt an, sich der Herausforderung sexualisierte Gewalt intensiver stellen zu wollen. Immer wieder ist dabei vor allem eines zu hören. Man wolle den Betroffenen künftig mehr und besser zuhören. Denn das räumen beide Kirchen ein, gerade im Umgang mit Betroffenen habe man in der Vergangenheit Fehler gemacht. Fehler, die oft traumatische Folgen haben, wie im Fall von Jule Wolf. Der Name Jule Wolf ist ein Pseudonym. Jule Wolf wurde von ihrem Vater, einem evangelischen Pfarrer in Hessen, jahrelang sexuell missbraucht. Und auch der Küster verging sich an dem Mädchen. Seit 19 Jahren nun kämpft Jule Wolf darum, dass die evangelische Kirche in Hessen und Nassau ihren Vater als Täter und sie als Opfer anerkennt. Was die heute 53-Jährige dabei erlebt hat, das erzählt Petra Boberg in HR Info die Story. Vorab möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Sendung für Kinder und Jugendliche wegen der zum Teil konkreten Schilderung sexualisierter Gewalt nicht geeignet ist.
November 2018. Synode der Evangelischen Kirche Deutschland in Würzburg. Die Hamburger Bischöfin Vers klagt an, und zwar die eigene Kirche. Es geht darum, wie die evangelische Kirche mit den Betroffenen von sexuellem Missbrauch umgeht, genauer gesagt bisher umgegangen ist. Und die Bischöfin spricht klare Worte, geht mit den eigenen Leuten hart ins Gericht.
Ich stehe bewundernd davor. Die betroffenen Menschen reden mit uns, um das Schweigen endlich zu brechen, endlich wieder atmen zu können. Sie reden mit uns trotz brüchigem oder gar nicht mehr vorhandenem Vertrauen. Sie reden mit uns trotz wiederholt erfahrener Ignoranz und unserem Bürokratismus und trotz unserer mangelnden Empathie. Wir haben uns gegenüber Menschen, die sich uns anvertraut haben, schuldig gemacht. Auch als Institution. Weil wir ihnen den Schutz nicht gewährten, den sie dringend brauchten. Wir sind es den Betroffenen. Und wir sind es uns schuldig, die gesamtgesellschaftliche Tabuisierung des Themas Gewalt und Sexualität mithelfen aufzubrechen. Jede und jeder kann mitwirken, dass zuallererst in ihren Gemeinden darüber geredet wird, dass es auf die Agenda gehoben wird.
Der Blick zurück.
Ich kann nicht vergeben, wie es sich für eine Pfarrtochter gehört. Wühle im alten Schmutz.
Ich liege auf meinem Bett. Ich bin nackt. Es ist hell im Zimmer. Mein Vater sitzt auf meiner Bettkante. Er streicht über meine Seiten, meinen Hals, meine Brust, reibt zwischen meinen Beinen. Ich kann nichts sagen, als er fragt, ob es mir gefällt. Ich habe meinen Körper verlassen.
Jule trägt gerne Ringelpulli, hat kurze blonde Haare, abgekaute Nägel und oft Schrammen am Knie. Sie geht noch in den Kindergarten, als ihr Vater sie das erste Mal missbraucht. Wann genau, das weiß sie nicht mehr. Aber sie erinnert sich an das Wie und daran, dass es meistens in ihrem Kinderzimmer passiert. In ihrem Bett. Dort liegt sie auf ihrem Löwenkissen und wartet. Wartet, dass es vorbeigeht. Sie erinnert sich auch an das Schweigegebot, zu dem ihr Vater sie verpflichtet. Denn darin ist er Meister, ihr Vater, ein evangelischer Pfarrer, ein angesehener, aufgeklärter Intellektueller.
Du Kindesmissbraucher, Heuchler, Märchenonkel, Gottesknecht, intriganter Familientyrann, Mutterschlechtmacher, Täter, Lügner, Zukunftszerstörer, Pfaffe, Kinderverletzer, geiler, perverser Bock. Vati, was hast du mir angetan?
Der Zukunftszerstörer, wie Jule ihn nennt, ist umgeben von Kindern aus der gesamten Gemeinde. Als evangelischer Pfarrer steht er bis zu seiner Pensionierung 1992 dem evangelischen Kindergarten vor, den Jule besucht. Er hält Kindergottesdienste und organisiert den Chor, in dem sie als Kind mitsingt. Er konfirmiert Jugendliche und unterrichtet evangelische Religion an der Grundschule, später am Gymnasium. Auch Jule ist seine Schülerin. Er ist eloquent, charismatisch und sehr beliebt in seiner Gemeinde. Er ist bekannt aus den Medien, unter anderem durch Beiträge zur Sexualerziehung.
Ich weiß nicht, wann mein Vater mich das erste Mal missbrauchte. Im Album finde ich ein Foto, das er von mir machte. Ich liege als Säugling im Kinderwagen. Die Kamera zielt auf die Scheide, nicht auf den Kopf.
Jule Wolf wird 1965 in Südhessen geboren. Sie ist die jüngere von insgesamt 2 Geschwistern. Die Familie lebt in einem Pfarrhaus mit großem Garten. Jule ist ein aufgewecktes Kind, intelligent und wissensdurstig. Sie verhält sich wie ein Junge und kleidet sich auch so. Kurze Hose, keine Kleider, kurze Haare. Denn Jungs sind stark. Sie können sich wehren gegen Fatis, die nachts auf der Matratze liegen und Mädchen anfassen und dabei stöhnen. Jule möchte so gerne ein Junge sein, doch sie wird als Mädchen ein Leben führen, das bis heute durch den Missbrauch geprägt ist.
Du sollst Vater und Mutter ehren. Wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.
Den ersten Stein wirft Jule nicht. Das traut sie sich nicht. Aber sie wirft große Steine auf die Wiese vor dem Pfarrhaus, damit der Rasenmäher kaputt geht. Das ist ihre Form, sich zu wehren gegen das, was ihr Vater hinter der geschlossenen Tür des Kinderzimmers mit ihr macht. Denn das kommt ihr komisch vor, sie spürt das Unrecht, aber sie hält es aus, lebt in einem Umfeld, in dem ein buchstäblich grenzenloser, übergriffiger Umgang mit Sexualität normal ist. Sexuelle Gewalt unter dem Deckmantel der Kirche.
Ich sitze auf Fatis Schoß. Er hebt mich oft zu sich hoch. Oder er klopft auf seine Beine und ich klettere auf seinen Schoß. Der Bruder hat einen Penis. Du hast da unten eine Scheide. Er tippt mir zwischen die Beine. Wenn mein Vati mir sowas erklärt, dann würde ich manchmal gerne von seinem Schoß runterrutschen. Aber dann wird er sicher traurig.
Nicht nur ihr Vater, der Pfarrer, vergeht sich an dem Mädchen, sondern auch der Küster. Ein, wie sie sagt, alter Mann, den sie Opa nannte und der ihr immer schmierig vorkam. Als kirchlicher Gehilfe des Vaters gehört er quasi zur Familie, ist ständig präsent.
Ich weiß, dass mir einige Zeit lang das Pinkeln wehtat. Meine Mutter dachte, es sei eine Blasenentzündung. Keine Ahnung, ob es wegen dem Küster oder meinem Vater war. Ist auch egal. Jedenfalls brannte es.
Der Küster bedrängt Jule, als sie auf dem Kirchhof spielt. Er reibt sich an ihr, hält ihr die stoppelige Wange hin und zwingt sie, ihn zu küssen. Mit Zunge. Sie vertraut sich ihren Eltern an, woraufhin ihr Vater als Pfarrer und Vorgesetzter die Gemeindeschwester der Diakonie bittet, mit dem Küster zu sprechen. Der sexuelle Missbrauch findet Monate später dennoch statt. Im Schuppen, direkt neben dem Elternhaus. Jule ist 10 Jahre alt. Während andere Mädchen unbeschwert Gummitwist spielen, hat sie panische Angst davor, dass es wieder passiert.
Die Befreiung.
Der Vater hat keine Macht, wenn ich nur tue, was ich will.
Diese Erkenntnis reift, als Jule älter wird. Und es hilft ihr, sich vom Vater zu distanzieren. Mit 16 zieht sie aus, taucht ab in die Punkszene. Sie verdrängt den Missbrauch durch den Vater, spricht mit niemandem darüber. Wie viele andere Opfer sexueller Gewalt spürt sie dennoch, dass sie anders ist als andere. Dass sie körperliche Nähe abstoßend findet oder beim Küssen nichts empfindet außer Ekel.
Ich habe keinen Freund. Keine Ahnung, warum die anderen das so toll finden. Ich hasse Küsse nämlich. Die Jungen sagen, ich sei kein richtiges Mädchen.
Doch Jule will sich auch spüren, so wie andere 16-Jährige. Durch den Missbrauch allerdings wurden ihre körperlichen Grenzen brutal überschritten. Sie musste Berührungen erdulden, die verstörend und schmerzhaft waren. Viele Missbrauchsopfer lernen in Folge, körperliche Empfindungen zu ignorieren. Jule greift zu Drogen, nimmt LSD, raucht Gras und trinkt mehr Alkohol, als gut für sie ist. Doch sie spürt noch immer zu wenig und sucht den Kontakt zum radikalen militanten Widerstand. So militant, dass sie in der BKA-Datei landet. Kürzel BFA 7, beobachtete Fahndung, Abteilung terroristisches Umfeld.
Ich, vorne dabei, in den ersten Reihen der Demonstrationen. Helm und Lederjacke, Megafon und Tarnkappe. Klirrende Scheiben von Daimler-Benz und Deutscher Bank. Anstatt Schule, monatelang Demonstrationen an der Startbahn West. Aber ich denke an den Angstschweiß, der nachts mein Bett zur Badewanne macht. Angst vor Kriminalisierung, Angst vor Isolation, vor Gewalt. Albträume, Schlafstörungen.
Die Erkenntnis.
Als Jule Mitte 20 ist, tauchen Bilder auf, die sie lange Zeit verdrängt hat. Auslöser ist der sexuelle Missbrauch an einem 5-jährigen Mädchen in einer Einrichtung, in der Jule damals arbeitet. Ein Trigger, schreibt die Psychotherapeutin später in Jules Akte, der Auslöser für bis dahin verdrängte Missbrauchserfahrungen mit ihrem Vater. Viele Missbrauchsopfer kennen das. Jahrelang verdrängen sie die Erinnerungen. Das Trauma der Kindheit ist wie eine fest verschlossene Schublade, die plötzlich wieder aufgeht. Ausgelöst durch Bilder, Gerüche oder Situationen, die der Missbrauchssituation ähnlich sind. Jule ist körperlich am Boden, holt sich Hilfe und beginnt eine Therapie. Diese Therapie wird länger als 10 Jahre dauern.
Bis vor kurzem wusste ich nichts über die traumatischen Erlebnisse meiner Kindheit. Ich ahnte den sexuellen Missbrauch, weil ich mit den Folgeschäden leben muss. Aber ich kam mir schäbig und gemein vor, so etwas von meinem eigenen Vater zu denken. Ich liebte ihn ja. Ich liebe ihn noch heute, den Vater, der er mir auch war. Mit der Erinnerung an die Verletzung beginnt meine Heilung.
Doch der Heilungsprozess verläuft zäh. Die junge Frau ist innerlich zerrissen. Das Verbrechen unter 4 Augen, wie sie sagt, lastet auf ihrer Seele, ihrem Körper. Jule zeigt die typischen Folgen sexualisierter Gewalt. Es fällt ihr schwer, Beziehungen einzugehen, vor allem mit Männern. Sie scheut einerseits den Kontakt zu anderen, fühlt sich andererseits einsam, spürt nichts, keinen Schmerz, keine Freude. Die Nächte sind lang, sie findet keine Ruhe. An den Tagen plagen sie Essstörungen. Sie muss alles und jeden kontrollieren. Hinzu kommt ein selbstloses Aufopfern für andere.
Warum muss ich an meinen Vater denken, wenn ich mit jemandem schlafe? Warum habe ich dem einen Mann ins Bett gekotzt? Warum werde ich dann immer steif und starr? Verlasse meinen Körper.
All ihre körperlichen Beschwerden, ihre Erinnerungen teilt sie mit ihrer Therapeutin, ihrer einzigen Vertrauten. Diese Therapeutin wird Jahre später der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in einem Gutachten alle Einzelheiten bescheinigen. Die damals 26-Jährige beginnt, ihre so lang verdrängten und schmerzhaften Erinnerungen nicht nur aufzuarbeiten, sondern auch aufzuschreiben. Unter dem Pseudonym Jule Wolf veröffentlicht sie Anfang der 1990er Jahre ihr Buch im Fischer Verlag. Der Titel »Tochterfrau« nannte er mich.
Kontakt zur Kirche. Die Aufarbeitung.
Mein Vater hat systematisch mein inneres Land betreten, meinen Körper enteignet, sodass ich nicht Nein sagen lernte. Bin ich deshalb selber schuld? Sind die missbrauchten Kinder schuld an der Gewalt, die sie erlebten? Verdammt nochmal, nein. Ich war das Opfer, er war der Täter.
Als Jule Wolf 34 ist, wird der Missbrauch durch den Vater erstmals der Kirche gemeldet. Allerdings nicht von Jule Wolf selbst. Sie wendet sich vielmehr an einen befreundeten Pfarrer, der quasi als Mittelsmann die zuständige evangelische Kirche in Hessen und Nassau informiert. Der Vertraute schreibt mit ihrem Einverständnis einen Brief an seine Vorgesetzten. In diesem Brief bittet er, die Vorwürfe zu prüfen und Konsequenzen zu ziehen, zumal der Beschuldigte weiter Kontakt zu Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Schulen hat. Der Brief geht an das Dekanat und 2 Propsteien, doch die Meldung an die Vorgesetzten des Vaters verpufft. Ohne jede Nachfrage bei der Betroffenen, ohne Reaktion von Seiten der zuständigen Kirche, der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, kurz EKHN. Darmstadt vergangene Woche. Wir treffen den Präsidenten der EKHN, Volker Jung. Die Debatte um sexuellen Missbrauch in der Kirche ist in vollen Gängen. Erst die Studie über Missbrauch in der katholischen Kirche, dann die Synode der Evangelischen Kirche Deutschland mit den selbstkritischen Worten der Bischöfin Fers. Das Thema treibt spürbar auch Volker Jung um. Über die Person Jule Wolf will der EKHN-Präsident allerdings nicht öffentlich reden. Aber was die Abläufe angeht, räumt er ein, die Kirche hat versagt.
Da hat es eine mangelnde Sensibilität gegeben, die dann auch in völlig unzureichender Weise bearbeitet wurden. Und das eine solche Meldung, wenn sie eingegangen ist, sofortige Bearbeitung an oberster Stelle verdient. Das ist in wenigen Fällen, die wir genau rekonstruieren können, auch etwas, wo wir sagen müssen, da hat die Institution, wenn man so will, versagt.
Ein Versagen, aus dem Jule Wolf zunächst ihre eigenen Konsequenzen zieht.
Ich bin längst schon aus der Kirche ausgetreten, habe mich damit abgefunden, dass alle Verantwortlichen in der Familie wie auch der Kirche längst genügend Bescheid wissen, um weitere Taten an Kindern im familiären und sozialen Umfeld zu verhindern, ohne daraus aber Konsequenzen abzuleiten.
Doch sich abfinden damit, dass keiner etwas unternimmt, heißt nicht, dass Jule Wolf mit dem Missbrauch und den Folgen abschließen kann. Stattdessen kämpft sie weiter mit den Folgen des sexuellen Missbrauchs durch ihren Vater, dem Seelsorger, dem Pfarrer. Sie meidet den Kontakt, flüchtet sich noch tiefer ins Studium und Promotion. Sie macht Karriere. Dann, 11 Jahre später, im Januar 2010 die Wende. Der Fall des katholischen Canisius-Kolleg macht bundesweit Schlagzeilen. An dem Berliner Elite-Gymnasium wurden Schüler offenbar systematisch von 2 ehemaligen Lehrern missbraucht. Auch andernorts melden sich plötzlich Betroffene und es wird immer deutlicher. Nicht nur in der katholischen Kirche ist sexueller Missbrauch ein Problem. Auch im Umfeld der evangelischen Kirche haben junge Menschen sexuelle Gewalt erfahren. Auch in Hessen. Jule Wolf ist eine von ihnen. Und sie fasst sich ein Herz. Sie meldet die Übergriffe durch ihren Vater, der Missbrauchsbeauftragten der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Auszüge aus dem Brief.
Ich habe meinen Vater, den Pfarrer, nicht nur als Kind in der Rolle des Vaters erlebt. Der sexuelle Missbrauch begann spätestens in der Vorschulzeit. Die Mehrheit der Übergriffe, an die ich mich erinnere, fand während meiner Grundschulzeit bis zur Pubertät statt.
Eine Anzeige, ein Ermittlungsverfahren will Jule Wolf allerdings vermeiden. Sie scheut die Öffentlichkeit, hat Angst um ihre Familie. Außerdem ist der sexuelle Missbrauch durch den Vater laut Strafrecht längst verjährt. Eine juristische Aufarbeitung kommt also nicht in Frage. Aber sie will Anerkennung, ein kircheninternes Verfahren, eine interne Ermittlung. Denn es gibt viele Fragen zu beantworten.
Warum hat sich die EKHN nicht gekümmert? Hat keine Nachforschungen angestellt, als vor mehr als 10 Jahren der Missbrauch beim Darmstädter Stadtdekan schriftlich gemeldet wird? Was ist mit dem Dokument passiert? Was passiert mit dem Täter? Gibt es weitere Opfer?
Doch die mittlerweile 47-jährige beruflich erfolgreiche Frau wird erneut enttäuscht. 3 Jahre nach der Meldung an die Missbrauchsbeauftragte der EKHN wird das innerkirchliche Disziplinarverfahren eingestellt. Der Beschuldigte leugnet den Vorwurf. Es steht Aussage gegen Aussage. Dem Pfarrer und Vater kann kein Fehlverhalten nachgewiesen werden. Der Vorwurf des Opfers steht gegenüber der Fürsorgepflicht der Kirche für den Täter. Auf Anforderung der Kirche entbindet Jule Wolf ihre Psychoanalytikerin von der Schweigepflicht. Ein schwerer Schritt, den sie dennoch geht. Die Analytikerin schildert den Therapieverlauf und begründet, weshalb Jule Wolf glaubwürdig ist. Doch der Vater fordert ein weiteres Glaubwürdigkeitsgutachten. Das allerdings lehnt Jule Wolf ab. Die Kirche entscheidet daraufhin, das Vorverfahren einzustellen. Fast 3 Jahre laufen da bereits die innerkirchlichen Ermittlungen. Für Jule Wolf ein äußerst kräftezehrender, schmerzhafter Prozess. Die unzähligen Telefonate und Briefwechsel mit der Kirche und ihrer Anwältin, das Entbinden ihrer Analytikerin von der Schweigepflicht, die Vernehmungen der ermittelnden Juristin im Beisein des Anwaltes des mutmaßlichen Täters, wenig bis keine Informationen zum Stand des Verfahrens. All das hat alte Wunden, Ängste und eine tiefe Zerrissenheit aufklaffen lassen. Und das Gefühl, dass die Kirche nicht wirklich Interesse daran hat, den sexuellen Missbrauch aufzuklären.
Endlich Anerkennung.
Jule Wolfs Vater leugnet den sexuellen Missbrauch bis heute. Seine Tochter bezeichnet er als geistig verwirrt. Zu Bekannten und Freunden, die seine Täterschaft für möglich halten, hat er den Kontakt abgebrochen. Jule Wolfs Leben beeinflussen und prägen die traumatischen Erlebnisse in ihrer Kindheit und Jugend bis heute. Nach wie vor kämpft sie darum, dass die evangelische Kirche in Hessen und Nassau sie als Opfer sexueller Gewalt anerkennt. Die heute 53-Jährige hat im Juni diesen Jahres erneut mit dem Kirchenpräsidenten der EKHN Volker Jung Kontakt aufgenommen. Motiviert durch ein öffentliches Hearing in Berlin zu dem Thema Kirchen und ihre Verantwortung zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Jule Wolf fordert von der EKHN endlich Aufarbeitung und Verantwortung, Verantwortung für das in ihren Reihen verursachte Leid durch sexuellen Missbrauch. Hatte die Kirche nicht zuletzt genau das versprochen? Einen anderen Umgang mit Betroffenen? Ja, sagt Kirchenpräsident Jung, denn
jeder Fall sexualisierter Gewalt steht grundsätzlich gegen das, wofür wir als Kirche stehen, nämlich für selbstbestimmtes Leben, für die Stärkung von Menschen, für respektvollen Umgang, für Wertschätzung. Und sexualisierte Gewalt ist ein Schlag ins Gesicht der Kirche.
Volker Jung verspricht in Zukunft, sorgsamer mit Opfern sexueller Gewalt umzugehen. Eine Bürokratie der Kälte, wie viele Opfer sie erfahren haben, zu vermeiden. Kirche müsse die individuelle Geschichte des Opfers mehr anerkennen und offener reden. Außerdem Wege suchen, um jenseits juristischer Verfahren zu vermitteln, ja, wir glauben dir. Auch wenn zunächst die Unschuldsvermutung für Täter gelte, müsse Kirche mehr an der Seite der Opfer stehen, diese auch in Verfahren enger begleiten. Dass im Umgang mit Opfern dennoch Fehler passieren können, auch in Zukunft, das allerdings kann der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau nicht ausschließen.
Weil man immer auch damit rechnen muss, dass es individuelles, persönliches Versagen gibt und Menschen dann nicht adäquat reagieren. Was wir als Institution tun können, um das zu vermeiden, nämlich Standards zu setzen und auch dann entsprechend dieser Standards auszubilden und zu schulen, das werden wir versuchen zu tun.
Für Jule Wolf kommen diese Einsichten spät. Zu spät? Juristisch ist der sexuelle Missbrauch durch den Vater und den Küster längst verjährt. Die Aufarbeitung der Taten und Anerkennung ihrer Person als Betroffene, als Opfer durch die Kirche, das ist das Einzige, was der heute 53-Jährigen bleibt. Umgekehrt heißt es aber auch, ohne die Kirche wird es für Jule Wolf weder Gerechtigkeit noch Genugtuung geben und auch keinen Frieden.
Zwischen Trost und Ignoranz, wie die evangelische Kirche mit sexuellem Missbrauch umgeht. Das war HR Info, die Story von Petra Boberg. Die Zitate stammen aus dem Buch Tochterfrau nannte er mich, Geschichte eines Missbrauchs von Jule Wolf, erschienen im Fischer Verlag. Die Sendung HR Info, die Story gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de. Ich bin Liane Stahl.